NDR Kultur à la carte.
Mit Alexander Solloch. Guten Tag. Unser Gast ist in dieser Stunde ein Mann, der, glaube ich, noch den größten Lesemuffel in einen Bücherverschlinger verwandeln könnte. Und das gar nicht mit Hilfe von Magie, sondern mit Hilfe von Witz, überbordendem Gedankenreichtum und rhetorischer Charmanz. Also vielleicht doch Magie. Michael Maar, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Michael Maar ist Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Kritiker. Man nennt ihn den genauesten Leser des Literaturbetriebs, auch einen Detektiv der Bücher. Das klingt aufregend, aber auch ein bisschen besessen. Sind Sie, Herr Maar, besessen vom Lesen?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, ich mache nichts anderes seit 40 Jahren. Und
das klingt nach Besessenheit, nichts anderes zu tun.
Es ist halt mein Beruf. Der Straßenbahnfahrer ist auch nicht besessen vom Straßenbahnfahren. Der macht halt das, was er gut kann. Und dieses Klischee oder Etikett Literaturdetektiv wurde mir mal vor 30 Jahren angeheftet. Und wie an jedem Klischee ist natürlich ein bisschen was dran. Ich habe einfach ein paar Funde gemacht in der Literatur. Aber im Unterschied zum Detektiv, der ja einen festen Auftrag hat, irgendwas zu finden, habe ich keinen Auftrag, sondern ich stoße dann auf Dinge, immer Details, die mich dann stutzig machen und wo ich dann versuche, dieser Spur zu folgen. Und da bin ich eben schon im Lauf meines gelehrten Lebens auf ein paar Dinge gekommen, die davor noch keiner sieht.
Das heißt aber jeweils unbeabsichtigt gewissermaßen.
Vollkommen unbeabsichtigt.
Also Sie lesen nicht von vornherein schon mit der Lupe,
nein,
um etwas zu entdecken?
Überhaupt nicht. Ich lese ganz normal wie jeder andere Mensch auch und dann stößt mir, wenn ich ein Beispiel sagen darf, im Zauberberg, über den ich promoviert habe, gibt es eine berühmte Szene, das ist eine Seancenszene im Hotel Berghof, wo sich die Gäste treffen im Keller und dort spiritistische Sitzungen abhalten. Und da gibt es einen sogenannten Spirit und der äußert sich dadurch, dass er mit einem Glas, einem umgestülpten Weinglas Buchstaben ansteuert. Dadurch formen sich dann Sätze, logischerweise. Ja. Nun schreibt aber Thomas Mann von den 25 Buchstaben, die dieses Glas ansteuern. Dachte ich, warum 25? Wir wissen, und ganz bestimmt Thomas Mann weiß, dass es 26 Buchstaben sind. Und in Kombination mit anderen Details kam ich dann drauf, dass, was zuvor noch keiner gesehen hatte, Hans Christian Andersen eine ganz entscheidende, versteckte Rolle spielt für den Märchenroman des Zauberbergs. Und es sind eben 25 Zinnsoldaten bei Andersen. Aber so kann ein Detail manchmal genügen, um auf tiefere Schichten zu kommen. Aber es gibt natürlich auch die Details, die überhaupt keine Funktion haben für den Plot. Daher mein Titel, das violette Hündchen. Das spielt überhaupt keine Rolle für die Handlung. Aber es bleibt eben genau wegen dieser überflüssigen Schönheit im Gedächtnis des Lesers.
Das violette Hündchen, so der Name Ihres neuen Buchs. Darüber wollen wir ausführlich sprechen in dieser Stunde. Die Kunst des genauen Lesens und des hinterher darüber Kursierens haben Sie schon in vielen Büchern vorgeführt. Zuletzt 2020 in Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Und dieses Geheimnis finden Sie vor allem im je einzigartigen Stil einer Schriftstellerin, eines Schriftstellers. Nun ist also aus Ihrer Feder erschienen das violette Hündchen, große Literatur im Detail, also die Schlange, der Wolf, das Hündchen. Man muss jetzt kein Analyse-Gott sein, um auf den Gedanken zu kommen, dass Sie den Tieren, die durch die Bücher schleichen und durchs Leben, einen besonderen Reiz abgewinnen.
Das ist sehr komisch, weil es mir eigentlich erst nachträglich aufgefallen ist. Das ist aber keineswegs eine bewusste Entscheidung. Also ich habe auch mein vorletztes Buch hieß Das Fliegenpapier, da haben wir nun auch ein Tier dabei, wenn es auch nur ein Insekt ist und so. Das sieht aus nach Plan, aber also ist keiner eigentlich.
Ja, wie vielleicht oft in der großen Literatur. Wir gehen also auf die Suche nach dem Detail, auch auf die Suche nach dem violetten Hündchen, nach einer ersten Wunschmusik. Sie möchten gern Domenico Scarlatti hören. Was bedeutet Ihnen dieser Komponist aus Neapel?
Ich habe so viele Lieblingskomponisten, dass es mir schwerfällt, jetzt es bei ihm speziell zu begründen. Aber ich, ja, wie alles, was wir noch hören werden im Laufe der Sendung, liebe ich die jeweiligen Komponisten und höre sie oft. Und also Scarlatti oder Bach, das nimmt sich nichts. Und ich höre beide gleich gern und habe dann auch meine Lieblingspianisten, wie zum Beispiel Ivo Pogorelic. Aber es war sehr schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil ich hätte auch eine fünfstündige Sendung bespielen können mit meinen Lieblingsstücken.
Ja, man muss schon einige Höllenqualen durchmachen, ehe man Gast sein darf in dieser Sendung NDR Kultur à la carte. Jetzt also mit Musik von Domenico Scarlatti.
Thank you.
Christian Zacharias spielte die Klaviersonate E-Dur von Domenico Scarlatti. Michael Mahr, was hat Sie nun dazu verleitet, dem Detail in der Literatur, in der Weltliteratur ein voluminöses Buch zu widmen? Das Detail hat ja gar nicht einen ausschließlich glänzenden Ruf. Es gilt als die Währung der Pedanten. Man tut es ab, wenn es einen großen Gedanken stört, sagt herablassend, ach, das sind doch bloß Details oder um die Details sollen sich andere kümmern.
Sie haben gerade erwähnt, dass mein vorletztes Buch sich mit dem Stil befasst hat, Die Schlange im Wolfspelz. Da war ich beschränkt auf deutschsprachige Literatur, weil man nicht, also da konnte man keine Übersetzungen hinzuziehen, da geht es ja um jedes einzelne Verb oder Adjektiv, oder? Und als ich damit fertig war, war ich fast erleichtert, dass ich mich endlich wieder mal der ausländischen Literatur zuwenden kann und habe dann begonnen zu lesen, peinlicherweise zu sagen, zum ersten Mal richtig Tolstois Krieg und Frieden. Da passiert natürlich ungeheuer viel. Das ist ein großes epochales Gemälde und Napoleons Kriege und die Rivalität innerhalb der russischen Generalität und Ballszenen und Liebesdramen und so. Und dann habe ich aber, als ich dann mit diesem Buch fertig war, festgestellt, dass mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, ein kleines violettes Hündchen, das ziemlich am Schluss erst vorkommt. Das ist zuerst in der Zelle mit dem Helden und begleitet dann den traurigen Zug der russischen Kriegsgefangenen, die von den Franzosen patrouilliert werden. Und dort heitert es diese Truppe, diese traurige Truppe ein bisschen auf. Das ist violett und es ist fast dreibeinig und tänzelt und so vor sich hin. Und ja, es hat überhaupt keinerlei Funktion für den Plot. Wenn es nicht da wäre, würde man sein Fehlen auch nicht vermissen. Aber das bleibt einem im Gedächtnis. Und nach dieser Entdeckung wurde mir klar, natürlich, es sind immer die Details. Alle große Literatur besteht aus markanten Details. Das beginnt bei Homer, wo wir alle uns erinnern, als Odysseus verkleidet als Bettler zurückkommt nach Ithaka und ihn niemand erkennt, mit Ausnahme des Hundes und mit Ausnahme seiner Amme, die ihm die Füße wäscht und dann eine Narbe entdeckt, die ihm ein Eber in der Kindheit geschlagen oder hat oder verursacht hat. Und ja, das ist ein Detail. Aber man vergisst es nicht. Und so geht es einem mit der ganzen Literatur. Woran erinnert man sich? Weniger an große Handlungsverläufe, weniger an die großen Plotlinien, manchmal auch an Figuren. Aber zum Beispiel, niemand könnte uns jetzt genauer sagen, was die finanziellen Schwierigkeiten sind, an denen Madame Bovary von Flaubert letztlich scheitert. Aber wir alle haben noch in Erinnerung diese stundenlange, ziellose Kutschenfahrt durch Rouen mit ihrem Liebhaber bei zugezogenen Fensterschutzen.
Sie schreiben im Einleitungskapitel Ihres neuen Buchs, das eben auch dem Titel nach diesem Hündchen nachempfunden ist, also das violette Hündchen, da schreiben Sie, Details seien die duftenden Strauchrosen am Wegrand des Plots. Ein sehr einleuchtendes, gut greifbares Bild. Jeder Leser, der durch einen Roman, eine Erzählung wandert, kann also selbst entscheiden, ob er sich vom Duft einer solchen Rose einnehmen und ablenken lässt. Aber dann schreiben Sie auch, Details sind die Primzahlen der Prosa. Und ich fürchte, mein mathematischer Verstand ist nicht ausgebildet genug, um diese Metapher so ganz und gar zu verstehen. Sie schreiben ja einmal über Robert Musil, der Metaphern liebte, dem aber, ja gut, viele Metaphern auch glückten, aber durchaus nicht jede Metapher glückte. Und da schreiben Sie, so wie man manchmal einen Bad Hair Day habe, so habe es bei ihm eben manchmal einen Bad Image Day gegeben. Ja. Nun will ich Ihnen keinesfalls unterstellen, dass Sie am Tag, als Sie das mit den Primzahl geschrieben haben, einen Bad Image Day hatten. Vielmehr hatte ich beim Lesen wahrscheinlich einen Bad Brain Day. Dürfte ich Sie also um eine Spezialerläuterung bitten? Was bedeutet das? Details sind die Primzahlen der Prosa. Geht es da um die individuelle Eigenheit, die ein Detail und eine Primzahl gemeinsam haben?
Ja, sie sind nicht teilbar, sie sind nicht subsumierbar, man weiß nicht, wann sie kommen. Gut, man kann über die Metapher streiten, aber sie sind eben nicht deduzierbar. Und das Detail, das kann man sogar philosophisch begründen, das hat ein schottischer Philosoph, Don Scotus, im Mittelalter gemacht. Er hat gewissermaßen die ganze Philosophiegeschichte auf den Kopf gestellt, weil von Aristoteles bis zu Thomas von Aquin bis zu Hegel war es immer so, dass das Einzelne für sich eigentlich nicht interessant war, sondern nur erst dann, wenn es subsumierbar war und einer höheren, höher geordneten Kategorie zuzuordnen war. Ja? Und das Detail an sich war eigentlich ohne Interesse. Das ging bis zu Hegel. Und dann kam dieser Don Scotus, der dann auch knapp 8 Jahrhunderte später heilig oder selig gesprochen wurde und sagte, nein, ganz genau das Gegenteil, das nur für sich Seiende ist das Vollkommene. Und das hat einen sanften Umschwung in der ganzen Philosophiegeschichte seitdem gemacht, bis bis zur Moderne, bis zu Heidegger und bis zu Adorno. Eben das, was nicht subsumierbar ist und was nicht einer höheren Kategorie zuzuordnen ist, wie eben die Primzahlen, bei denen man nie weiß, wann die nächste kommt und man kann sie auch nicht teilen. So, also das ist, dass der Herz um Kompression ist. Das hat jedenfalls einen großen Einfluss gemacht. Aber keine Sorge, mein Buch beschäftigt sich nur auf 4 Seiten mit diesen...
Mit höherer Mathematik.
Mit höherer Mathematik und diesem philosophischen Hintergrund. Der Rest ist, glaube ich, sehr unterhaltsam und vergnüglich.
Ja, das ist schon die Einleitung, in dem zum Beispiel eine weitere lustige Metapher vorkommt. Die Details springen als Eichhörnchen herum im Wald. Es gibt aber, das haben Sie ja auch schon angedeutet, mindestens 2 sehr unterschiedliche Klassen von Details, oder? Also die vielleicht unmerklich, aber höchst einflussreich eine Geschichte gewissermaßen lenken, auf die es wirklich ankommt. Und die keinerlei Bedeutung haben für den Plot, die es von ihrer Substanz her gar nicht unbedingt brauchte, die aber trotzdem als solche oder wie Sie vielleicht sagen würden, in ihrer Suchness einen Wert haben. Also wie zum Beispiel, ich würde sagen, das violette Hündchen gehört wahrscheinlich dazu, zur letzteren Kategorie.
Ja, das stimmt. Es gibt natürlich die eine, nicht unbedingt sehr große, aber doch interessante Gruppe von Details, die tatsächlich völlig neue Lesarten eröffnen oder den Plot lenken. Die Miss Dalloway von Virginia Woolf, die weiß genau einen Satz zu viel. Sie weiß ein Detail zu viel. Das überliest man gerne, aber wenn man diesen Satz liest, wird plötzlich das Doppelleben klar der Heldin, die nämlich geheim identisch ist mit einem suizidären Kriegsheimkehrer. Sie weiß zu viel. Anderes Beispiel in Bram Stokers Dracula, den jeder kennt, aber niemand wirklich genau gelesen hat, ist es ein einziges Verb, das den Blick auf ziemlich gruselige Subtexte lenkt oder eröffnet. Das ist das Verb wandern. Oder noch ein drittes Beispiel, wer immer noch glauben will, dass Shakespeare der Sohn eines analphabetischen Handschuhmachers, der seiner Frau das zweitbeste Bett vermachte, aber kein einziges Buch und von dem nur 5 Unterschriften oder 6 sind es bekannt sind, dass dieser Shakespeare aus Stratford-on-Avon der Schöpfer des sprachmächtigsten Werks der englischen Literatur ist. Wer das glauben will, der sollte die Finger von meinem Buch lassen. Es hängt möglicherweise an 2 seltenen Adjektiven.
Wir wollen Michael Mahr gleich unbedingt weitersprechen über das Lesen und all die Teufel und Engel, die beim Lesen im Detail stecken. Aber wir wollen auch Musik hören. Ivo Pogorelic, Sie haben ihn schon angesprochen, den 2. Satz aus der englischen Suite Nummer 2 A-Moll von Johann Sebastian Bach. Ihr Musikwunsch, warum?
Ich habe Pogorelic als junger Mann gehört, als er auch noch ein junger Mann war. Und er war für mich damals der Größte. Er hat inzwischen vielleicht eine Entwicklung genommen, vor allem in der Wahl seiner Stücke, also sein Repertoire, mit dem ich nicht mehr ganz übereinstimme. Aber das ist eine Art Jugendliebe. Ich hielt ihn für den Größten damals. Thank you.
Johann Sebastian Bach, der zweite Satz, die Allemande aus der englischen Suite Nummer 2 A-Moll, gespielt von Ivo Pogorelitsch. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes in NDR Kultur à la carte, des Literaturforschers Michael Mahr. Und ich weiß nicht, ob es auch konkret auf dieses Stück zutrifft, aber kann man nicht generell sagen, dass sich die beiden großen seelenbewegenden, seelenerschütternden Künste, also die Musik und die Literatur, genau hierin treffen, dass es oft gar nicht so sehr das große Ganze ist, das uns bewegt, sondern eben das Detail? Vielleicht das kleine, versteckte Pizzicato oder so?
Ja, ist eine sehr gute und eben deshalb auch gar nicht leicht zu beantwortende Frage. Ich bin zu wenig Musikologe, um da was Technisches sagen zu können. Ich kann nur bestätigen, ja, es gibt Stücke, die kann ich, wir werden später eines hören von Schostakowitsch. Das sind die Präludien und Fugen. Das gibt da ein, eben gerade das erste Stück, das habe ich 50, 60, 70 Mal gehört. Ich werde nicht müde, es zu hören. Das ermattet nie. Und da liegt es wirklich an ein paar kleinen modularen Bewegungen, die ich technisch nicht ausdrücken kann. Aber da liegt es an so winzigen Verschiebungen. Das kann man natürlich auch als Detail bezeichnen. Und das steckt natürlich auch immer in einer Komposition, wie ja auch die Details in der Literatur in einer Komposition stecken müssen. Sonst ist es nur Impressionismus oder Farbgetupfe. Natürlich ist der Plot auch wichtig. Es ist aber so in meinem Buch, dass ich natürlich die Details auch immer in den Plot einordne und nicht nur das. Mein Buch ist kein, wie soll ich sagen, Abhaspeln von Details, wichtigen oder unwichtigen, sondern es sind 40 Essays über Autorinnen und Autoren, die sich jeweils zu einem großen Porträt weiten. Weil natürlich immer der Mensch und der Schöpfer, die Schöpferin, diejenigen sind, die für diese Details gesorgt haben und oft dann auch viel Biografisches preisgeben durch die Wahl ihrer Details. Also es sind im Grunde Porträts, aber halt eben immer mit dem geschärften Blick auf die schönen Details.
Werden wir doch auch mal ganz kurz biografisch. Michael Mahr, Sie wurden 1960 in Stuttgart geboren als Sohn der Psychotherapeutin und Autorin Nele Mahr, geborene Ballhaus, Schwester des weltberühmten Kameramanns Michael Ballhaus. Und Ihr Vater ist der Schriftsteller Paul Mahr, dessen Sams jedes Kind und Ex-Kind kennt. Ihm haben Sie auch Ihr neues Buch Das violette Hündchen gewidmet. Er selbst, Paul Mahr, hat mal erzählt, dass er in einer lesefeindlichen Umgebung aufgewachsen sei. Eher sei er von seinem Vater am Lesen gehindert, als dazu ermuntert worden. Kennen Sie dazu die Details? Zu dieser Geschichte gehört ja eigentlich zweierlei. Also ein Kind, das unbedingt lesen möchte, und ein Vater, der das unbedingt zu verhindern müssen glaubt.
Das könnte ich Ihnen nacherzählen, aber das hat mein Vater selbst schon sehr viel, natürlich sehr viel besser gemacht in seiner autobiografischen Studie, wie alles kam. Dort schildert er genau, warum er seinen Vater enttäuscht hat. Der Vater war im Krieg, er wuchs bei den Großeltern auf, mein Vater. Und wie dann der Vater zurückkam, war eigentlich nur ein recht kaltes, fast feindseliges Klima, und sein Vater also hatte ein Verputzergeschäft und der Sohn war dafür nicht recht geeignet, und er hat dann eben so ein bisschen herabgeblickt auf den Jungen, der immer nur liest und so weiter. Aber wie gesagt, das muss ich nicht Ihnen und meinen Hörern erzählen, das hat mein Vater sehr plastisch und eindrucksvoll in seiner Autobiografie geschildert.
Ich nehme an, dass Sie in dieser Hinsicht jedenfalls, was das Lesen betrifft, so ganz und gar anders aufgewachsen sind als Ihr Vater.
Vollkommen anders. Also ich habe sehr früh angefangen zu lesen, und meine größten Leseerlebnisse waren damals Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, der erste Band. Und ich wusste damals als, ich weiß nicht, 6- oder 7-Jähriger nicht, dass es auch einen zweiten Band gab. Das führte zu einem der großen Momente meines Lebens, der Lektüre. Ich saß am abendlichen Küchentisch und las wie immer zum, ich weiß nicht wievielten Mal, eben in diesem ersten Band. Und war dann kurz verschwunden und kam zurück, da lag wieder das Buch aufgeschlagen dort, und ich las weiter oder glaubte weiter zu lesen, kenne auch die Namen der Figuren, aber weiß überhaupt nicht, was die Handlung ist, und drehe das Buch dann um und sehe, dass es der zweite Band ist, Jim Knopf und die Wilde 13. Das hatte mir mein Vater mit viel Feinsinn einfach unterschoben. Ja, und seitdem, ja, natürlich war das eine sehr leserfördernde, und natürlich habe ich auch die frühen Bücher meines Vaters schon als Kind gelesen, und so wuchsen wir in einem sehr literarischen Haushalt auf. Das hat natürlich sehr viel geholfen. Nicht zuletzt deshalb ist dieses letzte Buch von mir auch meinem Vater gewidmet. Eigentlich geschrieben, aber habe ich es für meine Kinder. Also ich habe einen 25-jährigen Sohn, Bruno, und eine 33-jährige Tochter, Antonia, die zwar gerne lesen, aber einfach nicht so viel Zeit dafür haben, weil sie beruflich so eingespannt sind, aber jetzt hat meine Tochter angefangen und hat das Violette Hündchen hat auf einen Sitz, wie man sagt, die ersten 100 Seiten gelesen und ist begeistert und sagt, Mann, Papa, Dracula und Graf Voldemort, hätte ich doch auch selber drauf kommen können, und hat mir zu jedem Kapitel, was sie gelesen hat, eine begeisterte WhatsApp geschrieben, und darauf bin ich stolzer als auf sämtliche Hymnen in den Tageszeitungen.
Ja, Harry Potter, Anspielungen auch auf Harry Potter, also dieser Dracula-Vergleich zum Beispiel, kommt ja immer mal wieder vor. Und wenn man selbst Vater ist von Kindern, die gerade so ganz und gar eingetaucht sind in das Reich von Harry Potter, freut man sich natürlich, dass das sozusagen von ihnen in den Rang, nicht, dass es solche Ränge bräuchte, aber irgendwie freut man sich dann ja doch, dass es in den Rang der, wie soll ich sagen, ernsthaften Literatur gehoben wird.
Ja, ich habe ja nicht nur eins, sondern gar zwei Bücher geschrieben über eben Harry Potter, und ja, das verbindet eben auch mit den jungen Lesern, und natürlich haben es meine Kinder auch alles gelesen, aber ich führe halt meine Tochter Antonia auch zu Henry James. Das ist der Witz, ich will meine Leser zum Lesen verführen. Das ist das Ziel dieses Buchs.
Nun haben Sie gerade von Michael Ende erzählt, Jim Knopf, auch von den Büchern Ihres Vaters, die Sie natürlich gelesen haben als junger Mensch. Ihr Vater selbst hat erzählt, dass er zum Kinderbuchautor wurde, weil er eben enttäuscht war von den Kinderbüchern, die es zu seiner Zeit gab, die ihm irgendwie zu brav und konventionell waren. Nun könnte ich mir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, ob es so war, dass Sie eben, weil vielleicht die Kinderliteratur damals noch gar nicht so reich war und Ihr Vater ja nicht immerzu so viel schreiben konnte, dass Ihr Bedarf gedeckt gewesen wäre, dass Sie relativ früh in jungen Jahren zur sogenannten Erwachsenenliteratur gewechselt sind. Was waren denn da so Ihre frühen, Ihre ersten Heroen und Heroinen?
Ja, ich war ein Spätzünder eigentlich. Also mein Vater und ich haben uns die Lektüren geteilt in den Ferien in Jugoslawien. Damals haben wir beide Jules Verne gelesen, die ganzen, ich weiß nicht wie viel, 20 Bände oder was dies da gibt in dieser schönen Fischer-Ausgabe. Also solche Sachen habe ich gelesen. Aber man kann schon sagen, Erweckungserlebnis war mit 19 erst. Ich kann die Zahl nicht mehr, also das Jahr nicht mehr genau sagen. Jedenfalls, man kann es nachprüfen, denn damals sprang mein Onkel, der erwähnte Michael Ballhaus, ein als Kameramann für eine Zauberberg-Verfilmung unter Geißendörfer oder mit Geißendorf. Und dann dachte ich, okay, schau doch da mal rein. Und dann habe ich den Zauberberg angefangen, und ungefähr 12 Jahre später war ich dann mit meiner vielfachen Thomas Mann-Lektüre durch. Also das hatte mich in den Bann geschlagen. Dann kamen natürlich meine anderen Hausgötter, Nabokov und vor allem Pust dazu, über die ich jeweils auch Bücher geschrieben habe. Ja, und dann hat sich dieser literarische Kosmos so langsam ausgeweitet. Und ich habe natürlich Germanistik studiert. Also ich meine, ich musste dann schon die Klassiker kennen, aber ansonsten bin ich immer nur meinen Neigungen und eigentlich meinem Enthusiasmus gefolgt bei Literatur.
Thank you.
Maurizio Pollini spielte die Etüden C-Dur und A-Moll Opus 10 Nummer 1 und 2 von Frédéric Chopin. Warum Chopin, Michael Mahr?
Sie können mir die Frage jedes Mal neu stellen und ich werde sie jedes Mal gleich beantworten müssen.
Weil er Ihnen gefällt.
Weil ich die Musik liebe und alles von ihm und auch natürlich diesen Pianisten besonders, ja.
Es ist ja auch einfach die beste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Der Schriftsteller Hans-Josef Orteil, der in seinem ersten Leben ja Pianist war, hat mir allerdings mal gesagt, in einem Gespräch, in dem es eigentlich um Robert Schumann ging, bei Chopin sei alles immer so parfümiert gewesen. Er habe immer nur im Hinblick aufs Virtuosentum und auf den Auftritt komponiert. Allenfalls in Schmachtsituationen und nach drei Gläsern Wein sei Chopin möglicherweise zu ertragen. Das hieße dann doch eigentlich Zuckerung, unter der die Details sozusagen verschütt gehen, oder?
Das träfe vielleicht auf Liszt zu und selbst da könnte man darüber streiten, aber bei Chopin, mit allem Verlaub, es ist der reine Quatsch.
Lassen Sie uns, Michael Mahr, noch ein bisschen sprechen über Ihre Vorgehensweise bei der Suche nach den eindrucksvollsten Details in der Literaturgeschichte. Eine Suche, die eben mündete in Ihr neues Buch, Das violette Hündchen. Sie erwecken in der Einleitung vielleicht ein bisschen kokett den Eindruck, Sie seien nicht übermäßig systematisch vorgegangen, sondern hätten gewissermaßen Inventur betrieben in Ihrem Bücherregal oder Bücherregalen, realistischer gesagt, und nachgeschaut, wo Sie eben im Laufe der Jahrzehnte Bleistiftkreuzchen am Seitenrand hinterlassen haben. War es tatsächlich so, ein einfach drauf los wiederlesen, also angeregt von Tolstoi, wovon Sie ja gerade erzählt haben?
Also wenn es kokett ist, die Wahrheit zu sagen, dann bekenne ja, ich immer. Mich zur Koketterie. Nein, es war genau so. Das heißt natürlich nicht, oder anders gesagt, ich habe sehr viel neu und zum ersten Mal gelesen für dieses Buch. Aber ich bin, und es ist tatsächlich so, dass ich diese Details, die mir irgendwie einleuchten, mit einem Kreuzchen am Seitenrand markiere und die habe ich dann auch immer sehr schnell wieder gefunden beim Wiederlesen. Aber ich habe eben viele neue Autoren und eben auch Autorinnen wie Colette neu kennengelernt. Natürlich hatte ich im Blick, dass ich ein bisschen die Weltliteratur jetzt nicht komplett geografisch, aber doch nicht allzu einseitig abdecken will. Also ich habe deshalb auch einen arabischen Autor, Mahfouz und so weiter. Aber es war nicht systematisch. Ich habe auch keine Karteikarten oder sowas. Nein, ich sitze da und lese und dann mache ich meine Kreuzchen. Und dann lese ich natürlich den Hintergrund und ja, mich interessiert dann eben auch die Schöpferfigur gewissermaßen. Aber nein, das war so, wie ich es beschreibe. Und dann habe ich einmal das Experiment gemacht, was ich sozusagen teile mit meinen Lesern, die es dann auch selber nachmachen können. Es gibt da ein sehr schönes Buch von Nicholson Baker, der zu meinen amerikanischen Lieblingsautoren zählt und der hat sich mit seinem Vorbild John Updike beschäftigt und sein zweites Buch heißt You and I, also U and I, das heißt nicht nur du und ich, sondern eben auch Updike und ich. Und der Witz oder der Trick in diesem Buch besteht darin, dass er sämtliche Updike-Zitate nur auswendig zitiert und erst als das Buch fertig ist, nachschaut, wie sie eigentlich wirklich heißen und das führt dann zu sehr komischen Verzerrungseffekten, weil natürlich das Gedächtnis ist natürlich tricky. Und ich habe dann Folgendes gemacht, ich habe mich in meinen Sessel gesetzt und hab mir selbst gesagt und meinen Lesern versichert, der Blitz treffe mich, wenn ich jetzt irgendwo nachschlage und habe dann versucht, mich an Details zu erinnern aus meinen letzten 30 Jahren Lektüre und habe dann auch erst später nachgeguckt. Da gab es dann ebenfalls sehr, sehr komische Verzerrungen, aber das ist ein Spiel, was jedermann machen kann. Woran erinnert man sich? An die verrücktesten Sachen. Also das ist der Magnetismus dieser Details, oder dass sie sich festheften im Gedächtnis, wohingegen ganze Plotverläufe nicht mehr präsent sind.
Ja, das ist ja wirklich ein spannendes Experiment. Also Sie stellen fest, dass Sie sich bei einigen Autorinnen und Autoren, etwa bei Casanova oder Chesterton, noch so an einige Details erinnern. Manchmal scheint es auch zu Ihrer eigenen Bestürzung aber kaum noch an welche oder an gar keine, etwa bei Tschechow oder Dostojewski. Oder nahezu an keine bei Moby Dick oder auch Raymond Chandler. Über ihn schreiben Sie, großer Leseeindruck, aber alle Details vergessen. Bis auf den einen Satz, wenn ein einarmiger Mann auftritt, erkläre nie, warum ihm ein Arm fehlt. Warum eigentlich nicht?
Und genau diesen Satz konnte ich nicht mehr finden. Der scheint apokryph zu sein. Ich habe lange recherchiert, aber das scheint sich um ein Indiz zu halten. Nun bei Chandler, wie gesagt, den las ich mit 14 und seitdem nicht mehr. Und ich habe einen sehr starken Eindruck, aber ich könnte nichts mehr von den Details erzählen. Ja, und dann gibt es eben die anderen Fälle.
Wann setzen Sie denn eigentlich dieses berühmte Bleistiftkreuzchen?
Das kann zum Beispiel eine schöne Metapher sein. ein überraschendes Bild, ein witziger Ausdruck oder auch ein innerliches Detail, was vielleicht später wichtig wird. Jetzt gerade lese ich einen neuen Roman, den ich sogar rezensieren soll, von Jochen Schmidt. Ja, und da bin ich jetzt auf Seite 100 und habe eben schon diese drei Kreuzchen gemacht an Stellen, wo eben eine sehr komische Metapher hat oder wo irgendwas inhaltlich sehr interessant ist. Also das entsteht beim Lesen. Ich lese eben immer vormittags draußen auf meinem Balkon, auf dem ich bei jedem Wetter sitze, mit einem schönen Blick auf einen winzigen Hinterhofplatz, immer mit Bleistift und natürlich auch nach einem Zettel und einem normalen Stift, wo ich mir dann die Sachen notiere, und das ist meine Arbeitsweise.
Ah, dieser Blick auf den Hinterhof erklärt mir jetzt auch, wie Sie auf die Metapher mit dem Detail als Eichhörnchen kamen. Wahrscheinlich flitzen Eichhörnchen durch den Hinterhof.
Nein, das erklärt, warum ich bei Hecetas auf das Bild des Kastanienbaums und seine schmutzig-weiße Blüte kam. Den habe ich von dort aus tatsächlich beobachtet und dann Don Scotus gewissermaßen in den Mund geschoben.
Ausführliche Betrachtungen, Sie sprechen ja von 40 Porträts, ausführliche Betrachtungen widmen Sie unter anderem Charles Dickens, Jane Austen, Bram Stoker, Patricia Highsmith, Virginia Woolf, Colette, Franz Kafka, Daniel Kehlmann, William Faulkner, natürlich auch Thomas Mann, der Sie seit Jahrzehnten beschäftigt, wir haben über ihn gesprochen. Würden Sie sagen, das hier ist also der Ma-Kanon?
Ich würde den Begriff des Kanons ablehnen, erstens prinzipiell, zweitens hätte ich... Also ich liste hinten auf, welche Autorinnen und Autoren ich noch sehr gerne behandelt hätte. Nur irgendwann sagte mein Verlag so, das Buch ist dick genug. Wir dürfen nicht dicker werden als die Schlange im Wolfspelz. Und dann unter großem Bedauern liste ich hinten die von A bis Z, nein, nicht mal, sondern ganz gemischt, eben so gemischt, wie sie auf meinem Bücherboard stehen, die Autoren auf, die, denn wenn es denn einen Kanon gäbe, dort unbedingt auch noch hätten Platz finden müssen. Aber man muss dann halt mal wählen. Und das sind dann oft schwierige Entscheidungen.
Recht wenig Gegenwartsliteratur kommt bei Ihnen vor. Neben Kehlmann noch Jonathan Franzen, Nicholson Baker haben Sie gerade erwähnt, Salman Rushdie, immer mal wieder, wir haben es gesagt, wohlwollende Hinweise auf J.K. Rowlings Harry Potter Saga. Herrndorf wird ein paar Mal erwähnt, aber sehr viel mehr Gegenwärtiges finden wir nicht. Hans-Josef Orteil bleibt zum Beispiel völlig unberücksichtigt. Jetzt haben Sie gerade zum Glück noch Jochen Schmidt erwähnt, aber ansonsten haben Ihnen die Zeitgenossen nicht gar so viel zu sagen? Oder müssen die einfach noch ein bisschen ruhen, bevor sie... ausanalysiert
werden können. Über diejenigen, die mich interessieren, habe ich mich schon früher öfter geäußert. Zum Beispiel Martin Mosebach oder auch Eckart Henscheid oder auch Robert Gernhardt oder auch Max Gold. Und da wollte ich mich einfach nicht wiederholen. Aber es stimmt schon, dass das prozentual gesehen in meinem Lektürepensum die Gegenwartsliteratur einen relativ schmalen Raum einnimmt.
Wir haben jetzt einen Zeitgenossen am Klavier, Keith Jarrett, der einen immerhin beinahe Zeitgenossen spielt, Dmitri Schostakowitsch, vor 50 Jahren verstorben. Präludium und Fuge Nummer 2, A-Moll. Ich traue mich jetzt schon fast nicht, die Frage zu stellen, warum. Es wird Ihnen vermutlich gefallen, oder?
Ja, ich halte das möchte fast sagen, das Größte der Klavierliteratur dieses Jahrhunderts. Und Keith Jarrett, der sie einspielt, ist mir, ja, den halte ich eben auch für den Größten. Und das Es gibt die Familienanekdote, von der es allerdings zwei unterschiedliche Versionen gibt. Ich behaupte, ich hätte als 15-Jähriger im Tischtennis gewonnen gegen Keith Jarrett. Mein Vater war immer auch Fotograf und machte damals die Porträts für das Platten, für ECM. Und dort waren alle Musiker, die mir keinen Begriff waren, versammelt. Und in der Tat stand unten eine Tischtennisplatte. Und in der Tat habe ich gespielt gegen Keith Jarrett und ich behaupte, ich hätte gewonnen. Mein Vater sagt aber, und wahrscheinlich hat er recht, wir wären ausdrücklich angewiesen worden, ihn nicht verlieren zu lassen. Aber dass wir gespielt haben, ist belegt. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass ich ihn dann später so zu lieben gelernt habe. Thank you.
NDR Kultur à la carte. Keith Jarrett spielte Dmitri Schostakowitsch auf Wunsch unseres Gastes Michael Ma. Und Herr Ma, im kurzen Epilog Ihres neuen Buchs, Das violette Hündchen, bedauern Sie, Sie haben es gerade schon angesprochen, wen Sie alles zu Unrecht unberücksichtigt haben lassen müssen. Unter anderem, da habe ich vor allem aufgemerkt, Simenon. Im Buch war für ihn kein Platz mehr, aber zum Glück in dieser Sendung. Inwiefern war denn Simenon ein Künstler des Details? Man sagt ihm ja immer nach, bei ihm könne man förmlich Paris riechen.
Ich bin sehr spät auf Simenon gekommen, nämlich erst, weiß ich, vorletztes Jahr und habe auch noch nicht viel von ihm gelesen. Noch ehrlicherweise gesagt eigentlich nur 3 Bücher. Aber er ist ein Meister, er schafft es, die Atmosphäre in einer halben Seite hinzustellen. Da ist kein überflüssiges Wort. Übrigens war Colette seine große Lehrmeisterin. Colette hat ihm gesagt, streichen Sie alles Lyrische. Und aus diesem Programm ist dann Simenon zu dem geheimen großen Autor der französischen Literatur geworden, weil eben alles, ja, alles überflüssig gestreicht, aber eben die Atmosphäre hinstellt. Auch dort ist die Handlung nicht so furchtbar wichtig, welcher Fall nun genau gelöst wird. Aber ja, wie Sie völlig richtig sagen, man riecht es, man sieht es und man sitzt mit ihm in der Bar und folgt seinen Gedanken. Und das ist ein ganz großer, unterschätzter Meister, Simenon. Aber wie gesagt, ich habe ihn sehr spät entdeckt und er fand dann eben leider keinen Platz mehr, wie so viele andere. Also.
Nun, es stellt sich natürlich die Frage, auch nochmal, wenn wir an dieses kleine Experiment denken, von dem Sie gerade erzählt haben, also sich nochmal sozusagen die Bücher vorstellen, die man so gelesen hat im Laufe der Jahrzehnte und sich zu überlegen, was davon ist mir eigentlich tatsächlich im Gedächtnis geblieben? Woran liegt's denn, dass manche Details sich im Gedächtnis verfangen, andere aber nicht? Liegt's dann an der jeweiligen erzählerischen Leistung des Autors oder der Autorin oder liegt's am Leser, an der Leserin?
Ja, da müssen beide zusammenspielen und natürlich merkt sich auch nicht jeder Leser dieselben Details. Aber der gute, kalkulierende Autor weiß schon, wann er welches Lichtchen wohin setzt. Genauso wie der Maler weiß, wo er ein kleines Glanzlicht hinsetzen muss, was dann den Blick darauf lenkt. Also das ist nicht so weit entfernt auch eben von der Malerei. Also die wissen schon, was sie machen. Um jetzt nochmal Jochen Schmidt zu zitieren, der weiß schon, wann er dieses kleine humoristische Glanzlicht setzen muss und wie er es macht, durch welches verblüffende Detail. Aber wer sich dann was merkt, da gibt es vielleicht eine statistische, vielleicht eine Art Gausskurve oder sowas.
Ja,
aber das ist natürlich bei jedem anders.
Hirnforschung auch gefragt. Irgendwo schreiben Sie auch, dass manche Details erst beim zweiten oder vielleicht auch gar erst beim dritten Lesen eines Textes überhaupt erst auffallen oder hängen bleiben. Dazu muss man ja aber erst einmal bereit sein, angesichts der geringen Lebens- und damit auch Lesezeit, die einem überhaupt zur Verfügung steht. Wenn man großzügig, sehr großzügig ausgeht von einer Lesebiografie, die 75 Jahre umfasst und wenn man dann, wie ich finde, ebenso großzügig mit 50 Romanen pro Jahr rechnet, die man lesen kann, wie gesagt, das muss man überhaupt auch erstmal schaffen, dann kann man ja trotzdem nur 3750 Romane in einem Leben lesen. Das heißt, man kann es sich doch eigentlich gar nicht leisten, einzelne Romane wiederholt zu lesen.
Hier gibt es keinen Soll zu erfüllen. Wenn jemand 50 Bücher gut liest, dann ist es genauso gut, wie wenn ein anderer 5000 Bücher nicht so gut liest. Also da gibt es überhaupt keine Marge. Das ist das alte Arno Schmidtsche Argument, aber ich bin ihm nie gefolgt, lese übrigens selbst nicht sehr viel, also auch wenn es vielleicht anders aussieht, dafür kontinuierlich, aber ich habe riesige Lücken und ja, die kann man dann irgendwann dann auch genüsslich nachholen, beziehungsweise füllen, diese Lücken. Also hier gilt nur keine Pflichtvorstellung, nur keine Regeln. Wenn Lesen kein Vergnügen bereitet, dann kann man es auch lassen.
Sie haben im Literaturbetrieb gar nicht so verbreitet, zu seinen Lücken zu stehen. Und ich dachte immer, wenn Leute sagen, ich habe neulich nochmal die Buddenbrooks gelesen, dass sie dann kaschieren wollen, dass sie bis dahin noch gar nicht gelesen haben und ihnen das irgendwie peinlich ist. Sie waren ja...
Die habe ich zufällig nun wirklich gerade
vorgelesen. Ja, genau, das lässt sich nachweisen.
Das ist der pure Zufall.
Aber Sie waren ja so ehrlich in dieser Sendung zu sagen, dass Sie Krieg und Frieden erst vor ein paar Jahren erstmals gelesen haben.
Ja, da gibt es so viel. Wenn ich da anfangen würde, bräuchte man noch eine Stunde. Also es gibt viele große Klassiker, die ich nicht kenne oder längst vergessen habe. Aber wie gesagt, da gibt es keinen Zwang.
Sie sagen, Sie sind gar kein so starker Leser oder kein Vielleser, aber ein kontinuierlicher Leser.
Da möchte ich jetzt unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Modi. Ich lese dann, wenn ich weiß, dass ich nicht darüber schreiben muss. Und nur so lese ich dann schon sehr schnell. Mhm. Aber ich bin es fast schon gewohnt, dass ich eben schreibe über das, was ich lese. Und dann lese ich eben zweimal und dann auch sehr genau. Nicht, weil ich das unbedingt rezensieren muss, aber weil ich es dann doch irgendwie speichere. Aber wenn ich jetzt einen neuen Roman habe, dann habe ich den natürlich an einem Nachmittag gelesen. Also insofern sind es zwei verschiedene Vorgehensweisen.
Haben Sie nie irgendwelche Lesekrisen gehabt? Also Phasen, in denen Sie einfach überhaupt kein Buch sehen konnten?
Na, Krise ist zu stark ausgedrückt. Aber nachdem ich die Schlange im Wolfspelz beendet hatte, hatte ich erstmal wirklich nicht so furchtbar viel Lust, so viel zu lesen. Das ist dann langsam wieder gekommen. Also, weil ich dann ja eben auch gleich mit dem nächsten Buch, eben mit dem Hündchen, angefangen habe. Aber da war das Lesen dann eben auch Vergnügen. Natürlich muss man dann eben auch sekundär ein bisschen herumlesen und sowas. Und auch sich da die Kreuzchen machen. Wenn man ein Porträt erschaffen will, muss man halt ein bisschen darüber lesen, was ist dieser Person alles widerfahren und so. Und also ein bisschen Hintergrundwissen schadet nicht. Das ist dann Sekundärliteratur. Das ist dann in diesem Fall dann die Pflichtübung. Aber der Rest ist Vergnügen.
Mir hat neulich ein Literaturveranstalter gestanden, dass er inzwischen nur noch Zeitungen und Sachbücher lese. Und er hat das untermauert mit einem Satz, der dramatisch und traurig, aber irgendwie auch eindrucksvoll klingt, fast wie der Beginn einer Befreiungsgeschichte, nämlich mit dem Satz, ich habe die Literatur überwunden. Ihnen könnte das nie passieren, oder?
Nein, bei mir ist es umgekehrt. Ich lese fast keine Zeitungen mehr. Ich habe die Tageszeitung abbestellt, die ich abonniert hatte, weil da ist mir die Zeit zu schade. Und da informiere ich mich halt über die... Ja, über die sozialen Medien und so notdürftig, aber da lese ich dann wirklich lieber Literatur und die zu überwinden, ja, gut, Gratulation, wenn es geschafft hat. Also ich habe diesen Versuch nicht unternommen, werde ihn auch nicht unternehmen.
Das heißt, Sie haben das Zeitgeschehen überwunden?
Ich habe es nicht überwunden, aber da ich nichts daran ändern kann, konzentriere ich mich darauf, wo ich was bewirken kann.
Boom haben Sie sich gewünscht von Charles Trenet, ein Superhit aus dem Jahr 1938. Warum dieser Wunsch?
Ach, um es fröhlich enden zu lassen hier und weil ich natürlich mit Frankreich stark verbunden bin. Die Mutter meiner Kinder ist Französin, meine Kinder sind also Halbfranzosen, ich habe da Familie. Also das verkörpert eine gewisse Zeit und eine gewisse Stimmung, die es eben nur in Frankreich gibt und die ist in diesem Chanson verewigt.
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou, 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Charles Trenet mit Boom, der sehr detaillierten Aufzählung all der Geräusche, die unser Leben so interessant machen und am aufregendsten natürlich das Geräusch im Herzen, wenn es sich verliebt. Michael Mahr, am Ende Ihres Buchs über das Detail in der Literatur äußern Sie die Hoffnung, den Blick geschärft zu haben für das beiläufige, scheinbar Unwesentliche. Ist Ihr Blick dafür denn auch scharf gestellt außerhalb von Buchdeckeln? Also wenn wir jetzt gleich auseinandergehen und Sie durch die Straßen von Berlin wandeln, um nach Hause zu gehen, werden Ihnen dann immerzu Details ins Auge fallen?
Ich wäre stolz, es behaupten zu können, stimmt aber nicht nur bei sprachlichen Dingen. Also ich kann doch Gesprächsfetzen vor 10 Jahren wörtlich wiedergeben. Aber bei nichtsprachlichen Dingen, ich vergesse zum Beispiel Gesichter oder sowas. Ja. Also ich bin optisch, glaube ich, nicht ganz so firm. Ich kenne Leute, die sich alles merken, wenn sie durch eine Straße gehen. Ich kann 10-mal durch dieselbe Straße gehen und erkenne nichts wieder. Ich kann mich auch im eigenen Vorgarten verlaufen.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, an auch Gesten, also an sozusagen menschliche Interaktion, Kommunikation, sprachlicher und nichtsprachlicher Art, da kann ich Ihnen noch Dinge erzählen aus meiner frühen Kindheit.
Sie zitieren Henry James, den Sie einen Maître de Détail nennen. Es ist die Kunst, die das Leben interessant und wichtig macht. Nicht gesagt, aber wahrscheinlich gemeint, sonst nichts. Hat er recht?
Nein, er hat überhaupt nicht recht. Aber aus seiner Sicht, er hatte ein unbefriedigtes, verklemmtes Leben. Und für ihn war es so. Und für alle großen Künstler war es natürlich so. Oder denken wir an Proust, der hat sein Leben ja geopfert, nur für sein Werk. Und als dann die letzte Zeile der Recherche geschrieben war, sagt er, enfin je peux mourir, jetzt endlich kann ich sterben. Für ihn war es so. Aber für Menschen wie Sie und ich, die weder Proust noch Henry James sind, hält das Leben noch viel genügend andere Feinheiten und Hübschheiten für uns bereit und nicht nur die Kunst.
Also es gibt auch ein Leben außerhalb Literatur, aber es gibt eben auch das wundervolle Buch Das violette Hündchen, große Literatur im Detail, erschienen im Rowohlt Verlag. Michael Marr, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Soloch mit Dank auch fürs Zuhören.